Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit Jan Ehlert. Bestimmt sind sie Ihnen auch schon aufgefallen, die orangefarbenen Plakate, von denen zwei große, niedliche Kulleraugen blicken und darunter steht dann der Spruch »Du siehst mich«. Dieser Spruch ist keine Werbung für Überwachung, sondern es ist die Losung des 36. Deutschen Evangelischen Kirchentages und damit das Motto für die rund 2500 Veranstaltungen, die kommende Woche in Berlin und in der Lutherstadt Wittenberg stattfinden werden. Nächsten Mittwoch geht's los und was uns dort auf diesem Kirchentag erwartet, darüber wollen wir in der kommenden Stunde sprechen, denn mir gegenüber sitzt die Generalsekretärin des Kirchentages, Ellen Überscheer. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Dankeschön, guten Tag.
Frau Überscheer, bevor wir ins Gespräch kommen, zunächst mal eine Frage. Was macht eigentlich eine Generalsekretärin bei einem Kirchentag? Was sind Ihre Aufgaben?
Ich habe ja ziemlich am Anfang schon die Interpretation mir überlegt, die auch nach 10 Jahren Erfahrung zutrifft. Ich bin ein bisschen Generalin, also Vorgesetzte für meine Mitarbeitende und gleichzeitig Sekretärin, weil der Kirchentag ist ein großes ehrenamtlichen Geschehen. Und all diese Ehrenamtlichen in ihren Funktionen zu wertzuschätzen und dafür zu sorgen, dass Menschen da sind, dass Menschen Lust haben mitzumachen, das ist ein ganz großer Teil meiner Arbeit.
Sie kommen gerade aus Berlin. Wie steht es denn um die Vorbereitung? Ist noch viel zu tun oder können Sie ganz entspannt jetzt hier sitzen?
Es ist die Zeit der Abermillionen von Kleinigkeiten. Ich glaube, das kennt jeder, der einen Geburtstag oder eine Hochzeitsfeier oder irgendetwas vorbereitet hat. Zweimal habe ich das jetzt gehört gestern, dass Menschen gesagt haben, ich fühle mich wie in der Woche vor meiner Hochzeit. Also dass wirklich sehr, sehr viele Dinge zu erregeln noch sind, zu erledigen sind. Und das ist jetzt die Phase, in der langsam die Bühnen aufgebaut werden, auf der Messe Aufbauten gemacht werden. Und viele, viele Ehrenamtliche anreisen. Wir sind ein relativ kleines hauptamtliches Team für die 2500 Veranstaltungen, das auch nur dadurch das schaffen kann, dass dann in allen Bereichen, ob das Organisation ist, Infrastruktur ist, Programm ist, Ehrenamtliche kommen und jeder eine kleine Aufgabe übernimmt.
Nun haben Sie aber auch schon einige Erfahrung darin. Sie haben es gesagt, seit 10 Jahren haben Sie das Amt der Generalsekretärin inne, haben einige Kirchentage organisiert, unter anderem auch 2013 hier in Hamburg. Mhm. Dieses Jahr ist es ja nun doch etwas Besonderes, denn wir feiern 500 Jahre Reformation. Welche Rolle wird also das beim Kirchentag spielen?
Also der gesamte Kirchentag steht ja unter dem Stern 500 Jahre Reformation. Wir haben schon sehr früh vor einigen Jahren uns mit dem Rat der EKD zusammengesetzt und gesagt, was können wir auch gemeinsam auf die Beine bringen, damit wir uns nicht gegenseitig Konkurrenz machen, weil natürlich auch die Kirchen die Idee hatten, große Veranstaltungen für dieses Jahr zu planen. Und dann haben wir uns überlegt, wir bilden ein gemeinsames Planungsbüro, ein Organisationsbüro. Und das Ergebnis ist, dass wir einen großen Festgottesdienst am 28. Mai in Wittenberg machen, zu dem jede und jeder einfach kommen kann, ohne irgendwelche Anmeldungen, Restriktionen oder so etwas. Um 12 Uhr in Wittenberg steigt das und da gibt es eine lange Nacht der Lichter am Samstag vorher. Man kann auf der Wiese übernachten. Das ist so eines der gemeinsamen schönen Projekte, die wir uns gemeinsam mit der evangelischen Kirche überlegt haben. Dazu kommen den ganzen Sommer Konfirmandencamps auch in Wittenberg, die ruckzuck ausgebucht waren. Also das Interesse daran war sehr groß. Ein europäischer Stationenweg, wo ein großer Truck mit freiwilligen Jugendlichen durch ganz Europa gefahren ist. Ich war selber in Rumänien, in Hermannstadt mit dabei. Das ist ganz schön, so die Begegnungen zu sehen und die reformatorische Energie und Bewegung, die in ganz unterschiedlichen Ländern in Europa einfach vorhanden ist. Das macht ganz großen Spaß. Dieser Truck, der wird ankommen am 20. Mai in Wittenberg. Das ist auch der Tag, an dem die Weltausstellung eröffnet wird. Und das ist das große Projekt, das dann über den Sommer laufen wird. Und gleichzeitig mit unserem Kirchentag in Berlin finden in den originalen Luther-Schauplätzen, weil wir gesagt haben, Berlin ist jetzt nicht so der Schauplatz der Reformation gewesen, sondern das waren andere Orte. Also Eisleben natürlich ist klar, wo Luther geboren und gestorben ist, mit Halle zusammen, Magdeburg, Jena, Weimar, Erfurt, Leipzig vor allen Dingen, wo wir ein großes Bläserfest vorhaben und sich viele Bläser schon angemeldet haben und dabei sind. Und alle die kommen dann zusammen an diesem Festgottesdienst. Und das zusammen ist dann dieser Strauß von Reformationsfeiern, die wir uns gemeinsam mit der Kirche überlegt haben. Und das ist schon etwas Besonderes, was es nur in diesem Jahr geben wird.
Also ein Kirchentag nicht nur in Berlin und Wittenberg, sondern in insgesamt 10 Städten zusammen. Und wir wollen uns musikalisch jetzt auch darauf einstimmen mit der Reformationssinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy. Und daraus hören wir jetzt den zweiten Satz. Das Allegro Vivace war das der zweite Satz aus der Reformationssinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy, die 1832, damals mit sehr wenig Erfolg, uraufgeführt wurde. Es spielten die Heidelberger Sinfoniker unter Leitung von Thomas Fey. Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur mit Ellen Überscher, Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages, die mit dieser Musik vermutlich sehr viel anfangen kann.
Ja, also erstens mal bin ich eine große Freundin von Mendelssohn Bartholdy und dann auch von dieser Sinfonie. Und ich bin der Meinung, dass sie deswegen keinen Erfolg bei den Zeitgenossen hatte, weil das Thema Reformation eher so mit großem Getöse verbunden war. Ja, also das war eine romantische Musik, das passte einfach auch nicht zum kämpferischen Luthertum. Deswegen, glaube ich, waren die Zeitgenossen jetzt damit, fühlten sich da nicht so erbaut davon. Aber das Reformationsgedenken hat sich ja auch im Laufe der Jahrhunderte und jetzt 2017 ganz besonders auch verändert. Und ich finde, die kritische Auseinandersetzung mit dem, was in früheren Jahrhunderten gefeiert wurde, noch bis 1917, ist auch ein wichtiger Teil des Reformationsjubiläums 2017.
Das Reformationsjubiläum wird ein wichtiger Teil des Kirchentages sein, aber nicht nur. Auch damit verweisen sie mit ihrem Motto, du siehst mich. Aus dem Alten Testament stammt dieser Spruch, aus dem ersten Buch Mose. Und es ist die Geschichte einer Sklavin, Hagar, einer ägyptischen Sklavin, die im Hause von Abraham und Sarah, also dem Stammvater, wenn man so will, des Christentums lebte. Mögen Sie Ihre Geschichte kurz erzählen? Wer war diese Hagar?
Ja, es ist eine der ganz wenigen Geschichten im Alten Testament, wo eine Frau, die einen Namen hat, das ist was Besonderes, erwähnt wird. Und die Hagar-Geschichte hat in mehrerlei Hinsicht hochsymbolische Bedeutung. Sie kehrt das Verhältnis zwischen dem Volk Israel, das in Ägypten unterdrückt wurde, um. Es ist plötzlich eine Ägypterin, die von einer Angehörigen des Volkes Israel unterdrückt wird und offensichtlich so gedemütigt wird, dass ihr nichts weiter bleibt, als in die Wüste zu fliehen. Aber die Wüste ist der Ort des Todes. Die Wüste ist kein Ort des Lebens oder des Weitergehens. Es ist keine Alternative. Und in dieser Wüste begegnet ihr was auch immer, ein Mensch, ein Wesen spricht zu ihr und ermutigt sie, weiterzuleben, zurückzugehen zu Sarah in diese Situation, eben mit dem Versprechen, dass das alles ein Ende haben wird. Und sie selbst, diese Frau, Hagar, interpretiert, theologisiert, kann man sagen, ihre Situation und sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Also sie interpretiert das, was ihr da begegnet ist, erstens als Gottesbegegnung und erfindet zweitens einen Namen für Gott, du siehst mich, der, finde ich, unglaublich viel auch für uns heute noch hat. Also was bedeutet es denn eigentlich, an Gott zu glauben? Es bedeutet, das Gefühl zu haben, es ist nicht egal, ob ich auf der Welt bin oder nicht, sondern ich werde gesehen, wodurch und durch welche Dinge auch immer ich das dann selber wahrnehmen kann. Und insofern ist das einfach ein sehr schöner Anknüpfungspunkt. Noch dazu ist Hagar ja die Mutter von Ismael, also das Kind, das sie ist schwanger, als sie in die Wüste flieht, das sie dann zur Welt bringt, ist ja im Koran der Stammvater dann der Muslime.
Hagar und ihr Sohn Ismael sollen noch an der Kaaba, also dem Heiligtum der Muslime, beerdigt sein. Und ihre Suche in der Wüste war der Ursprung für die Hadsch, habe ich gelesen. Also eine sehr wichtige Figur im Islam. Ist das auch ein Zeichen an die Muslime in Deutschland, vielleicht mitzufeiern?
Ja, die Muslime in Deutschland feiern Kirchentage ohnehin mit, beziehungsweise diskutieren mit. Wir haben seit langem muslimisch-christliches Programm. Wir haben sehr viele und dafür bin ich sehr dankbar, intensive Kontakte auch zur muslimischen Community, auch zu Intellektuellen und diese Fragen nicht nur von Integration, sondern auch wirklich von theologischem Dialog zu diskutieren, dafür steht Kirchentag auch. Und wir beobachten dass wir so zwei Strecken haben. Auf der einen Seite die intellektuelle oder sagen wir die inhaltliche Diskussion über Fragen, wie verstehen wir eigentlich Recht in den Religionen, ja? Und auf der anderen Seite immer noch das Thema der Begegnung. Also viele Moscheen machen dann Tage der offenen Tür. In Berlin wird es auch Führungen durch Moscheen geben. Es wird Veranstaltungen in Moscheen geben. Und das Interesse daran ist von Teilnehmenden immer noch sehr groß. Also ungebrochen, weil es eben einfach die Möglichkeit ist, quasi anonym oder so da, wo einen vielleicht auch keiner kennt oder sieht, mal zu schauen, was machen die da eigentlich. Also ich glaube, es ist schon immer noch ein großer Teil auch von Fremdheitsgefühlen gegenüber einer anderen Religion. Ist ja auch kein Wunder, ist ja sogar zwischen Evangelischen und Katholiken nicht alles klar, was immer so jeweils in der anderen Kirche passiert. Und umso mehr ist das mit dem Islam. Und ich finde das sehr wichtig, das ist der erste Schritt, Ängste abzubauen, indem man überhaupt mal weiß, was machen die eigentlich da.
Also indem man auch da hinschaut. Das heißt, dieses Du Richtig. Siehst mich bezieht sich nicht nur auf Gott, der sieht, es bezieht sich auch auf uns, die hinschauen sollen. Und Sie haben das ganz eindringlich in einer Predigt in Fürstenwalde Anfang des Jahres mal erzählt. Da haben Sie Pater Jacques zitiert. Das ist jener Mönch, jener Abt in einem syrischen Kloster, den Navid Kermani in seiner Rede bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels erwähnt hat. Und dieser Pater Jacques hat Kermani geschrieben, als der IS näher rückte: Wir sind verlassen von der Christen Welt, die beschlossen hat, auf Distanz zu gehen, um die Gefahr von sich fernzuhalten. Wir bedeuten ihnen nichts. Ja. Das sind ja sehr scharfe Worte. Haben Sie auch eine stärkere Antwort sich gewünscht von den Kirchen?
Ja, auch sehr bewegende Worte. Also wir bedeuten ihnen nichts. Das bezieht sich ja nicht nur auf die Kirchen, sondern insgesamt auf die christliche Welt. Und nicht nur in Deutschland, auch in England hatten wir eine große Diskussion über die Frage, ob christliche Flüchtlinge eigentlich mehr Schutz verdient haben als andere oder bevorzugt aufgenommen werden sollen. Und das ist einerseits eine schwierige Frage. Auf der anderen Seite muss man sich wirklich vor Augen führen, dass wir vor der Situation stehen, dass das Christentum in den Regionen der Welt, wo es entstanden ist, kurz vor der Ausrottung steht. Und ob das noch aufgehalten und verhindert werden kann, weiß ich auch nicht. Die evangelischen Kirchen, aber auch die katholischen, machen viel, viel, auch was nicht in der Zeitung steht, weil das die Arbeit dann auch gefährdet. Also von der Möglichkeit, dass Menschen hier nach Deutschland kommen können, Asyl finden, Christinnen und Christen, bis hin zur Unterstützung der Menschen, die da vor Ort noch sind und ausharren, passiert einiges. Und ich wünsche mir einfach, dass der Friedensprozess, die Gespräche sind, die jetzt wieder aufgenommen werden, dass der wirklich Ergebnisse zeitigt, weil das dann natürlich auch die Christen, aber nicht nur die Christen, auch die Jesiden und Muslime, die in der Region leben, schützt.
Im vergangenen Kirchentag hatten Sie einen syrischen Mönch, der zu Gast war. Wird auch in diesem Jahr jemand dort sein?
Ja, also wir haben ja sowieso aufgerufen, auch mit Flüchtlingen zu kommen. Viele Kirchengemeinden kümmern sich ja um Integration und begleiten Menschen hier bei ihrem Hineinkommen in diese Gesellschaft. Und da sind viele Syrerinnen und Syrer dabei, aber auch Menschen aus dem Irak. Das ist so die eine Sache. Und dann gibt es eine große Podienreihe zum Thema Flucht, Migration, Integration, bei der auch Menschen aus der Region, die live berichten können, dabei sind. Und wir haben Staffan de Mistura mit Mazen Darwish im Gespräch und Volker Perthes, die nochmal so auf der politischen Ebene und auf dieser Frage, die ich angesprochen habe, was für Chancen gibt es denn jetzt überhaupt für einen Friedensprozess, reden werden.
Damit sind wir schon mitten im Programm des Kirchentages. Das wollen wir gleich vertiefen. Zunächst aber kommen wir zum nächsten Musikwunsch von Ihnen. Der stammt vom Hamburger Komponisten Alfred Schnittke, quasi Una Sonata. Das ist die Violinsonate Nummer 2. Insgesamt etwas zu lang für unser Programm, deswegen hören wir jetzt einen Ausschnitt. Ein Ausschnitt war das aus der Violinsonate Nummer 2 von Alfred Schnittke, gespielt von Miranda Cookson und Blair Macmillan. Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur, heute mit der Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages, Ellen Überscheer, die sich diese Musik gewünscht hat. Frau Überscheer, diese Musik wird ja mit viel Kontrasten, viel Dramatik gerne beschrieben, dass das da drin sei. Lieben Sie das Dramatische?
Ach, ich liebe einfach, ja, vielleicht ist es das. Also dieses emotional so ein bisschen aufgeladene, das entspricht mir vielleicht auch ein bisschen, aber ich höre diese Musik einfach sehr gerne. Also ich habe jetzt gar keine besondere Geschichte damit zu verbinden, aber es ist einfach etwas, was mir sehr viel Spaß macht.
2500 Veranstaltungen, mehr als 2500 Veranstaltungen sind auf dem Kirchentag geplant. Nächste Woche Mittwoch beginnt es. Eine Veranstaltungsreihe hat mich dabei ganz besonders überrascht. Eine Abendreihe. Dort soll, so steht es, ganz stark geflirtet werden. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Also das hat sich die haben sich die Gremien, das heißt dann bei uns Präsidialversammlung, dazu gehören etwa 100 Menschen aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft, gewünscht, weil natürlich das Thema "Ich sehe dich und du siehst mich" natürlich auch ganz tiefe Emotionen hervorrufen kann und das auch ein Mittel ist, um ja wirklich seine Liebe und seine emotionale Verbundenheit zu anderen Personen auszudrücken. Und deswegen lag das nahe, etwas zum Thema Flirten anzubieten. Und ich bin auch ganz gespannt, wie das sich zwischen Poesie und Nachdenken, vielleicht auch Theologie, Religion entfaltet.
Ist das als eine Art Speed-Dating geplant oder was kann ich mir vorstellen?
Nein, das ist es, glaube ich, nicht, sondern es geht schon um eine Annäherung auch aus poetischer Sicht und aus naturwissenschaftlicher vielleicht. Und ob da jetzt sozusagen praktische Übungen dabei sind, das werden wir sehen.
Poesie und Flirten ist das eine, es soll aber auch politisch werden auf dem Kirchentag. Und über eine Veranstaltung ist im Vorfeld ganz besonders heftig diskutiert worden. Der Berliner Bischof Markus Dröge wird auf einer Podiumsdiskussion mit einer Vertreterin der AfD diskutieren. Mit Annette Schuldner von der Bundesvereinigung Christen in der AfD. Der Katholikentag vergangenes Jahr hat noch gesagt, nein, wir möchten niemanden von der AfD dabei haben. Warum ist es Ihnen wichtig, trotzdem diese Partei mit auf dem Podium zu haben?
Also der Katholikentag hat ja die AfD nicht ausgeladen, sondern einfach nicht eingeladen, weil sie ähnlich wie wir gesagt haben, wir laden zu unseren Podien Menschen ein, die sachlich kundig sind in den Themen, die wir auf die Tagesordnung gesetzt haben. Und wir laden zweitens niemanden ein, der sich in irgendeiner Weise rassistisch oder gruppenbezogen menschenfeindlich geäußert hat. Das jedenfalls sind die zwei Kriterien, die das Präsidium des Kirchentages nochmal bekräftigt hat. Das ist ja eigentlich auch etwas, was selbstverständlich ist. Aber wenn es eine Frage gibt, und die stellt sich natürlich, können Christen in der AfD sein, dann muss man die auch mit denen diskutieren, die sie vertreten. Und deswegen ist Frau Schuldner eingeladen zu diesem Gespräch, das in der Reihe Streitzeit stattfindet, die das Zentrum Weltanschauungen, das ist eine bestimmte Veranstaltungsreihe des Kirchentages, veranstaltet.
Es gibt einen anderen Gast, der auch schon mal mit Aussagen in Erscheinung getreten ist, die in Deutschland etwas schwierig wahrgenommen wurden. Ich spreche vom Großscheich der Kairoer Al-Azhar-Moschee, Mohammed Al-Tayyib. Er wird zu Gast sein und mit Thomas de Maizière diskutieren, ein wichtiger islamischer Geistlicher, aber einer, der durchaus auch schon einmal Selbstmordattentate gegen Israel öffentlich gerechtfertigt hat.
Ja, also ich möchte jetzt nicht so gerne diese beiden Veranstaltungen quasi in einen Topf geworfen haben, sondern wir haben uns das sehr gründlich überlegt. Wir haben darüber auch viel nachgedacht. Sollte man Al-Tayyib nochmal einladen? Der war ja 2016 im Bundestag und in der Uni Münster zu Gast. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wenn wir den Kontakt zur islamischen Welt und zum sunnitischen Islam aufrechterhalten wollen, dann müssen wir uns auch mit der Ambiguität des Islam und der islamischen Gelehrten auseinandersetzen. Das ist eine schwierige Gratwanderung, das ist völlig klar, das ist es bei Tayyip auch. Gleichzeitig ist er jemand, der sich in Richtung Demokratie und Öffnung zunehmend entwickelt. Also vor einer Woche hat Tayyip angestoßen, dass es ein Gesetz gibt in Ägypten, das sich gegen religiöse Gewalt wendet. Also das sind schon Schritte und Zeichen, wo wir denken, so etwas im Dialog zu unterstützen, kann gut sein, kann besser sein, als zu sagen, die Äußerungen von Al-Tayyip im ägyptischen Fernsehen sind untragbar und wir laden ihn nicht ein. Ich finde wichtig, dass wir in dieser Diskussion mit Al-Tayyip, das wird der Innenminister auch machen und das werden auch die Teilnehmenden machen, diese kritischen Fragen auch ansprechen. Also das wäre natürlich keine Option zu sagen, wir hofieren ihn und stellen keine kritischen Fragen. Also das ist auch überhaupt nicht der Plan. Und also bis dahin, das sage ich auch einmal, dass die ägyptische Botschaft zu uns gesagt hat, sie können ihn grillen. Also denen ist durchaus bewusst, dass hier im Westen kritische Fragen gibt und dass die auch gestellt werden und dass die auch beantwortet werden müssen.
Du siehst mich, heißt also auch, ich schaue nicht nur einmal hin, ich urteile nicht auf den ersten Blick, sondern ich bin bereit, mich wirklich mit dem Menschen auseinanderzusetzen.
Ja, so kann man das auch in diese Richtung interpretieren, ganz genau.
Nun kommt ein Gast, wo die Begeisterung wesentlich größer war, als bekannt wurde, dass er nach Deutschland kommen wird, nämlich der ehemalige US-Präsident Barack Obama. Er wird am 25. Mai gemeinsam mit Angela Merkel, der Bundeskanzlerin, bei einer Diskussion sein. Wie haben Sie es geschafft, ihn nach Berlin zu holen?
Ja, übrigens zum Thema Begeisterung, da gibt es auch kritische Stimmen, das ist ja auch richtig. Ich meine, Obama war Befehlshaber über die größte Streitmacht in der Welt und das hat auch kritische Stimmen hervorgerufen, warum so jemand dann als prominenter Gast zum Reformationsjubiläum eingeladen wird. Also das nur zum Thema kritische Stimmen. Wir haben ja, das habe ich am Anfang gesagt, gemeinsam mit der evangelischen Kirche in Deutschland das Reformationsjubiläum vorbereitet und wir haben ihn gemeinsam eingeladen und gemeinsam ist es uns gelungen, ihn für den Kirchentag zu gewinnen. Es ist jetzt so, dass er sich dann dafür entschieden hat zu sagen, an diesem 25. Mai mit Angela Merkel vor dem Brandenburger Tor zu Gast zu sein, aber es ist quasi der Besuch zum Reformationsjubiläum.
Dann wollen wir jetzt eine andere kritische Stimme zu Wort kommen lassen, die sich schon früh auch mit den Schattenseiten Amerikas auseinandergesetzt hat. Bruce Springsteen, The Boss, hier ist er mit Born in the USA. Bruce Springsteen, The Boss, hier auf NDR Kultur. Sie hören Klassik à la carte und gewünscht hat sich diesen Klassiker auch mein heutiger Gast, Ellen Überscher. Frau Überscher, haben Sie ihn schon einmal live erlebt?
Bruce Springsteen? Aber das ist schon sehr, ja, aber es ist schon ewig her. Also ich kann mich schon kaum noch erinnern, aber ich glaube, ich noch nicht mal 20, da gab es irgendwie mal ein Konzert. Aber mir ist das einfach wichtig, weil das ja auch jemand ist, der so das Leben der einfachen Amerikaner, was jetzt so in der Diskussion ist, zur Sprache bringt und einfach erzählt, was so in der amerikanischen Provinz los ist. Und weil wir wissen, nach allem, was wir jetzt immer hören aus den Staaten, dass da auch manches im Argen liegt und ja, Menschen einfach in wirklich Lebensumständen und in Städten leben, in denen wir gar nicht leben wollen. Also ich habe mir das selber letzten Sommer noch angeschaut in Kentucky. Und das, diese Romantisierung, vielleicht ist es eine Romantisierung auch, die Bruce Springsteen betreibt, die ist wahrscheinlich nicht mehr da und es ist eine große Aufgabe, die da auch vor den Amerikanern liegt, Widerstand zu mobilisieren und zu überlegen, in welcher Gesellschaft, in welchem Land wollen wir eigentlich leben und mit welcher Politik wollen wir leben.
Gleichzeitig gilt Amerika als eines der christlichsten Länder, die wir auf der Welt haben. Fühlen Sie sich da manchmal oder fühlen Sie sich dort zu Hause, wenn Sie die Evangelikalen, die Freikirchlichen dort sehen?
Also der Bible-Belt ist bestimmt nicht meine Region. Und auch nicht die Art, wie ich mein Christentum verstehe, mit ganz viel gesellschaftlicher Verantwortung, mit einem Freiheitsimpetus und mit einem wenig nationalen Bezug, weil das Christentum ist keine Nationalreligion, sondern eine Universalreligion. Und die, ich meine, in Amerika, die religiöse Landschaft ist so anders angeordnet und sortiert als hier. Es gibt Menschen da, mit denen ich mich wunderbar verstehe, die zur Presbyterian Church oder zur Lutheran Church gehören. Und es gibt Dinge, die mir absolut fremd sind. Also Mormonen und aber auch so manche pfingstlerische, geistbewegte, freikirchliche Gemeinden, wo es dann eigentlich eher um so eine Religion des Wohlstandes geht, als um die Nachfolge Jesu Christi. Das ist für mich einfach auch befremdlich. Aber was ich interessant finde, ist da, wo es gut läuft, eben auch viel interreligiöse oder Interfaith-Begegnung möglich ist. Ja, und die große Präsenz auch der fernöstlichen Religionen in Amerika, das schafft an manchen Punkten, da wo Menschen sich darin engagieren, wirklich eine ganz interessante religiöse Kraft auch, die Gesellschaft dann zusammenhält.
Dieses christliche Selbstverständnis, das Sie gerade beschrieben haben, stammt auch aus Ihrer Geschichte. Sie sind nicht in der USA, sondern in der DDR geboren, waren dort Christen und das war, schreiben Sie in Ihrem Buch Religiös und ruhelos, alles andere als einfach. Sie sind schon als Achtjähriger im regelrechten Verhör unterzogen worden in der Schule, wurden gemobbt, wurden isoliert. Wie war es damals, als junges Mädchen Christin zu sein?
Ja, das war so der Stil, weil der Versuch, die Religionen auszurotten und wirklich an den Biografien, an den Bildungsbiografien der Menschen anzusetzen, der hat ziemlich früh begonnen in der DDR. Ich bin ja in eine Phase hineingeboren bzw. Zur Schule gekommen, in der das eigentlich gelaufen war. Also in der Anteil der Christen in der Gesellschaft sehr gering war. Aber ich war aus einer christlichen Familie und ich habe als Kind ja auch gar nicht so ganz genau begriffen, wie in Anführungszeichen verwerflich oder wie oppositionell ich damit automatisch, ohne dass ich irgendetwas gegen die DDR, gegen die Schule gesagt hätte, plötzlich war. Das hat sich dann erst so, dieses Selbstbewusstsein hat sich erst im Laufe der Jahre natürlich entwickelt, aber diese Erfahrungen als Kind schon zur Rede gestellt zu werden, weil ich nicht zum staatlich organisierten Pioniernachmittag gegangen bin, sondern zur Christenlehre, das hat sich natürlich schon tief eingeprägt.
Sie durften dann auch nicht Medizin studieren, was Sie wollten, entschieden sich deswegen später dann für Theologie. Sie haben das mal als einen göttlichen Schubs bezeichnet, dass Sie damals nicht studieren durften.
Ja, ich habe ja viel Freizeit in die kirchliche Jugendarbeit gesteckt. Also die Kirche war mein Sprachraum der Freiheit. Das war der Ort, wo ich denken und sprechen gelernt habe und wo ich unglaublich aktiv war und wo aber auch klar war, dass wenn ich das beruflich mache, dann stehe ich auch ein Stück außerhalb der Gesellschaft. Das war auch etwas, was meine Eltern so ein bisschen beunruhigt hat. Also will sie wirklich diesen Weg gehen, der eigentlich in so eine Art Daueropposition führt, obwohl sie selber viele Nachteile in Kauf genommen haben in ihrer eigenen beruflichen Biografie. Das war auch sehr, in meiner Familie sehr umstritten. Also ich habe da lange gezögert. Ich habe ja dann auch erst eine Berufsausbildung angefangen und bin Facharbeiterin für Datenverarbeitung, wo wir, wie wir immer scherzhaft gesagt haben, einen von innen begehbaren Mikrochip bedient haben, also ein sehr großes Rechenzentrum hatten, für das ich dann gearbeitet habe. Und dann habe ich nach 2 Jahren gedacht, nein, also das Theologie ist interessant und Kirche ist schon ein Feld, in dem du dich wohlfühlst, immer mit diesem freiheitlichen und auch bürgerrechtlich orientierten Blick. Also wäre ich in einer engstirnigen, evangelikal orientierten Gemeinde aufgewachsen, wäre das, glaube ich, nicht so gekommen. Für diese Art von Christentum hatte ich mich nicht entschieden, sondern wirklich für dieses politisch engagierte Nachfolge Jesu Christi, so in der Tradition von Dietrich Bonhoeffer.
Sie haben sich dann auch wissenschaftlich mit der evangelischen Jugendarbeit auseinandergesetzt, darüber promoviert und zeigen in diesen Büchern auch, dass es eben nicht nur bei Mobbing als mögliche Gefahr blieb. Sie sagen, Sie hätten eine Außenseiterin außen der Gesellschaft sein können. Sie erzählen auch die Geschichte von Matthias Domaschk, einem Jungen aus der Jenaer Jugendarbeit, der im Stasi-Gefängnis dann ums Leben kam am Ende. Also es war tatsächlich auch physische Gewalt, die dort drohte.
Ja, also ich selber habe über Matthias Domaschk und die Jena junge Gemeinde nicht gearbeitet, das hat Henning Pietsch gemacht und das war dann Mitte der 70er Jahre, wo es ja 2 spektakuläre Fälle gab, also Matthias Domaschk, der in Stasi-Haft umgekommen ist und Brüsewitz, Oskar Brüsewitz, ein Pfarrer, der sich sehr für Jugendarbeit engagiert hatte und der immer so ein bisschen als, ein komischer Kauz dargestellt wurde, auch von zum Teil von kirchlichen Kollegen, der aber ein sehr klares Bild schon davon hatte, was er tut und in welcher Art von Land er lebt und der sich dann eben selbst verbrannt hat, um ein Zeichen und ein Signal zu setzen. Und diese beiden Fälle machen eigentlich deutlich, dass es jetzt auch kein Spaziergang war. Ich hatte vor Zeiten mal ein Interview mit jemandem aus Leipzig, der dann sagte, naja, wir waren unter Druck, aber es hat uns doch nicht geschadet. Und dann habe ich gesagt, doch, mir hat es geschadet. Ich habe schon auch Jahre gebraucht, sozusagen in der freien Gesellschaft anzukommen und über nicht immer darüber nachdenken zu müssen, wie überwinde ich jetzt meine Angst. Also es ist klar, man hatte immer irgendwie Angst und man musste sich jedes Mal zusammennehmen, ob man auf eine Demo gegangen ist oder in der Schule mal den Mund aufgemacht hat. Es kostete einfach unglaublich viel Kraft und diese Kraft ist für anderes eben nicht vorhanden gewesen.
Ist es deswegen auch etwas Besonderes, dass jetzt in den neuen Bundesländern, in den ostdeutschen Bundesländern in so vielen Städten Kirchentag gefeiert wird?
Ja, das ist etwas Besonderes und ich erhoffe mir davon auch dass diese Art von öffentlichem, verantwortungsvollen und auch leichtem Christentum, ja, was wirklich auch im öffentlichen Raum stattfindet, dass das auch für die Bevölkerung wieder stärker oder überhaupt ins Bewusstsein kommt, ja, dass Kirche einfach für Menschen da ist und das ist etwas, wo sehr viel Engagement auch im Alltag jetzt hineingesteckt wird. Aber es ist klar, dass da, wo Kirche in so einer extremen Minderheit ist, wie es in Sachsen-Anhalt und Thüringen der Fall ist, so vor allen Dingen in Sachsen-Anhalt, es natürlich auch nicht so leicht ist, wirklich in die Herzen und Köpfe der Menschen hineinzugehen und die auch zu erreichen.
Leichtigkeit ist das eine. Auf der anderen Seite fordern Sie, dass man sich aber nicht zu leicht machen sollte mit seiner Religion. Die Zukunft des Christentums ist politisch, schreiben Sie als Untertitel Ihres Buches. Das heißt, Kirche und Gläubige sollten sich grundsätzlich mehr einmischen?
Also genau, politisch ist für mich nicht die Frage, wie viel Politik im engeren Sinne ist da, sondern wenn wir beobachten, welche Themen gelten heute als politische Themen, dann sind es Familie, Gender, ja, das sind ja eigentlich keine harten politischen Themen, aber an denen werden Wahlen entschieden. Bildung, ja, so aktuelles Beispiel auch nochmal. Und insofern sind das Themen, zu denen Christinnen und Christen von ihrer Überzeugung her etwas zu sagen haben. Und letztendlich würde ich sagen, auch die demokratische Grundüberzeugung, in einer liberalen, offenen Gesellschaft leben zu wollen und mit Regeln, die eingehalten werden, das muss etwas sein, was für Christen ein Herzensanliegen ist und was deswegen auch in der Öffentlichkeit verteidigt werden muss. Das war übrigens auch einer der Gründe, weswegen Menschen nach dem Desaster des Dritten Reiches den Kirchentag gegründet haben.
Reinhold von Tadden damals als eine der prägenden Figuren. Religiös und ruhelos heißt das Buch von Ihnen. Über die religiöse Ellen Überscheer haben wir gesprochen. Die ruhelose wollen wir gleich noch einmal kurz ansprechen. Zunächst aber kommen wir zur Musik. Die haben Sie sich gewünscht von Patricia Barber. A Touch of Trash, ein Hauch von Trash. Und das hören wir jetzt. A Touch of Trash, ein Hauch von Trash, gesungen von Patricia Barber. Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur. Und gewünscht hat sich diese Musik mein heutiger Gast, die Generalsekretärin des Evangelischen Kirchentages, Ellen Überscheer. Frau Überscheer, was verbinden Sie mit Patricia Barber?
Also vor allem den Freund, der mich und meinen Mann darauf aufmerksam gemacht hat, der einfach Jazzmusik in- und auswendig kennt. Und irgendwann brachte er das mit und ich war davon total begeistert. Und das ist einfach textlich und auch musikalisch ist es einfach meins. Und wenn ich irgendwie denke, oh, ich muss jetzt hier raus, ich brauche eine Auszeit, dann mache ich mir Stöpsel rein und höre das. Also es ist einfach großartig, wunderbar.
Müssen Sie öfter mal raus? Ich hatte ja versprochen, dass wir über die ruhelose Frau Überscheer noch sprechen. Oder können Sie auch einfach mal ganz ruhig zu Hause bleiben und nichts tun?
Nee, das Nichtstun, das fällt mir schwer. Also das gebe ich zu, weil irgendwas kommt mir immer in den Kopf. Und wenn ich dann denke, dafür hast du jetzt auch keine Kraft und keinen Gedanken mehr, ja, dann ist ja noch alles andere da, was ich vielleicht auch gerne machen möchte. Also was lesen oder Musik hören oder so. Also insofern, Ruhelosigkeit ist tatsächlich nicht meine Stärke.
Seit 2006 sind Sie doch sehr beständig Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages gewesen. Damit ist nach diesem Jahr Schluss. Sie wechseln zum 1. Juli in den Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Gemeinsam mit Barbara Unmüßig werden Sie dort eine Doppelspitze bilden. Was hat Sie daran gereizt, jetzt einmal etwas ganz anderes zu probieren?
Ich hatte ja ein bisschen schon erzählt über mein Verständnis von Christentum und meine Nähe auch zur Bürgerbewegung und mein Aufwachsen da in Ost-Berlin und mein nicht nur Aufwachsen, sondern auch Erwachsenwerden mit vielen, die dann später in die Politik gewechselt sind. Ich hatte mich nicht dafür entschieden, in die Politik zu gehen, in die Mandatspolitik, wie viele andere, auch meiner Kommilitonen und der Menschen, mit denen ich auch in der Kirche zusammengearbeitet habe. Aber das ist natürlich auch immer ein Teil von mir geblieben. Also ich bin auch bis heute noch in der Gedenkstättenarbeit engagiert und auch mit dem historischen Blick auf Aufarbeitung DDR-Geschichte. Das ist so dieser eine Strang, der mir wichtig ist, also im Blick auf die Heinrich-Böll-Stiftung, der ich sehr lange schon verbunden bin. Ich war die erste Stipendiatin der Böll-Stiftung. Ich war auch lange da in der Mitgliederversammlung, also dem Gremien, das für die Stiftung Verantwortung trägt. Und gleichzeitig habe ich durch die Arbeit beim Kirchentag das Leiten einer großen Organisation gelernt. Das Thema Ökologie, wenn man sagt, die Böll-Stiftung hat Ökologie und Menschenrechte als zwei Schwerpunkte, dann ist das etwas, was mir vom Kirchentag her sehr vertraut ist. Der Kirchentag war die erste umweltzertifizierte Großveranstaltung. Wir setzen das thematisch um, wir setzen das praktisch um und versuchen da immer besser zu werden. Also da gibt es viele Berührungspunkte inhaltlicher Art und auch was Menschen angeht, mit denen zusammengearbeitet wird, die das für mich sehr, sehr attraktiv gemacht haben, auch ein Stückchen näher an die Politik heranzurücken. Wie gesagt, nicht rein in die Politik, aber näher heran.
Bislang war ja dieses Amt Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung ausschließlich Politikern zugute gekommen oder sie waren in diesem Amt. Sie sind nun die Erste, die quasi von außen kommt. Fürchten Sie, dass es da vielleicht doch etwas anders zugehen wird als in der Kirche oder ist auch da viel Politik?
Ja, sicher geht es anders zu als in der Kirche. Das wäre ja auch witzig, wenn das nicht so wäre. Und das ist eine bewusste Entscheidung des Vorstandes, des Aufsichtsrates, die wir auch besprochen haben. Der Gedanke zu sagen, dass die Böll-Stiftung ist eben auch eine Ideenagentur, ein Think Tank, wo Menschen aus anderen gesellschaftlichen Bereichen zusammenkommen und gesellschaftlichen Diskurs voranbringen, demokratische Ideen produzieren und schauen, dass sie weitergesponnen werden und Neues umgebrochen wird, sozusagen im wahren Wortsinn, dass das nicht nur Menschen können, die vorher in der Mandatspolitik war. Das ist so ein bisschen die Überzeugung in der Stiftung. Und ich gehe das Wagnis ein und ich freue mich wirklich sehr drauf.
Sie werden also auch weiter gesellschaftspolitische Zeichen setzen. Das haben Sie immer als eines Ihrer Ziele für die Kirchentagsarbeit beschrieben.
Das hoffe ich.
Gibt es da schon ein ganz konkretes Ziel? Oder?
Nein, ich bin jetzt so mit dem Kirchentag beschäftigt und es ist auch wichtig, dass ich das gut mache und nicht mit zwei Beinen in zwei Sachen stehe. Das kann nichts werden. Und insofern starte ich dann, wenn dieser Berliner Kirchentag, der nächste Woche losgeht, dann auch wirklich gut über die Bühne gegangen ist.
Wenn er gut über die Bühne gegangen ist, dann haben Sie ungefähr einen Monat Auszeit und haben mir vorhin verraten, dass schon eine ganz, ganz lange Leseliste quasi auf Ihrem Nachttisch wartet. Was liegt denn darauf?
Ich will von Stanisic noch lesen, Bücher, die ich, Sascha Stanisic, die ich nicht gelesen habe. Dann lese ich Dimitri Belkin. Das ist jemand, der auch im Kirchentag engagiert ist in unserer Arbeitsgemeinschaft jüdisch-christlicher Dialog, Juden und Christen, und den ich von daher kenne und auch Politikanalysen und solche Dinge.
Zunächst aber steht der Kirchentag an. Vom 24. bis zum 28. Mai 2017 findet er statt in Berlin und in der Lutherstadt Wittenberg mit Ellen Überscher, die dann auch dort sein kann. Ganz viel Erfolg und ganz vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Dankeschön.
Und das war Klassik à la carte hier auf NDR Kultur. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Ehlert mit dem Hinweis auf das Buch, über das wir gesprochen haben. Religiös und ruhelos heißt es, erschienen im Kreuz Verlag. Und mit dem Hinweis auf die Musik, mit der wir diese Sendung beenden wollen. Sie stammt von Georg Friedrich Händel aus seinem Oratorium La Resurrezione. Die Auferstehung hören wir, den Gesang der Engel.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.